Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die 1966 geborene Hiromi Goto wanderte als Kind mit ihren Eltern von Japan nach Kanada aus. Zentrales Thema ihres Schreibens wurde das Leben in zwei Welten und zwei Sprachen. In ihrem bereits 1994 in Kanada erschienenen Roman Chor der Pilze ist ihre eigene Familiengeschichte eingeflossen. Dorothea Diekmann stellt das Buch vor.
Gibt es eine Migrationsgeschichte mit Happy End? Nichts ist unmöglich, erklärt die Erzählerin in Hiromi Gotos Chor der Pilze, schränkt aber ironisch ein, im angemessenen Rahmen natürlich. Wer bestimmt, ob ein Leben glücklich verläuft? Ein Dialog zweier Liebender gibt gegen Ende des Buchs eine Antwort.
Die Wörter gestalten das, was passieren wird. Ich erzähle unsere Zukunft, bevor sie es tut. Ich weiß nicht, ob wir mit unserer Zukunft herumspielen sollten. Sie könnte unglücklich werden. Glück hat nichts damit zu tun. Naja, vielleicht ein bisschen, aber hauptsächlich haben wir die Macht, unser Leben selbst zu verändern. Ich möchte mich nicht auf das Schicksal verlassen.
Wie Mann oder vielmehr wie die Frau ihr Schicksal gestaltet, davon handelt der Roman der Autorin, die als Kind japanischer Eltern in die kanadische Gesellschaft und die englische Sprache hineinwuchs. Medium der Selbstermächtigung ist die Sprache, sind die Geschichten selbst. Schon die Rahmenhandlung kennzeichnet das Geschehen als Überlieferung, die von der Erzählerin ihrem oder ihrer Geliebten mündlich weitergegeben wird. Ich denke mir die Wahrheit aus, während ich sie erzähle, heißt es. Drei Generationen japanischer Auswanderer spielen darin eine Rolle, doch nur zwei bekommen eine Stimme. Die Großmutter, japanisch Obaza, namens Naoe, und ihre Enkelin, deren Vater Pilze züchtet. Im Haus in Kanada sitzt Naoe Tag für Tag auf demselben Stuhl und redet ununterbrochen auf Japanisch vor sich hin. Von ihrer Kindheit berichtet sie in opulenten, lautmalerischen Bildern.
Natürlich gab es Wind in Japan. Ich erinnere mich so gut daran, wie die sanfte Frühlingsbrise in midorigrünen Bambusblättern raschelte. Sara, Sara, Sara. Ein Laubatemzug. Meine klebrigen Kinderfüße patschten Butter, Butter über die frisch ausgelegten Tatami, süß wie Stroh. Mein Bruder und ich tranken Misoshiru aus schwarzen Lackschüsseln und knusperten Daikonreste aus den Eimachgläsern. Still wie ein Wassertümpel warteten wir.
Naoe erzählt, wie ihre Eltern verarmten und sie selbst einen Ingenieur heiratete, der in der besetzten Mandschurei Brücken baute, während die chinesische Bevölkerung litt. Dann fielen Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Die 13-jährige Enkelin Murasaki lauscht in ihr fremden Klängen, deren Bedeutung sie auf magische Weise erfasst. Nicht zu Wort kommt dagegen Naoes Tochter Keiko, die alles auf Assimilierung angelegt hat. Sie verbannt das Japanische aus der Familie und tischt Steaks auf, während Naoe und Murasaki heimlich japanische Leckereien essen. Denn der essende und der sprechende Mund sind ein und dasselbe Organ. Speisen und Sprache, Einverleibung und Ausdruck erscheinen als zwei Seiten einer Medaille, der Identität. In zahlreichen Varianten werden Wörter buchstäblich zu Lebensmitteln, so wenn Murasaki erklärt:
Es gibt zwei Arten, Tintenfisch zu essen. Obachan kaute immer wie verrückt und mit jedem Schnappen ihrer Kiefer fielen Wörter heraus. Ich hielt meine Wörter in meinem Mund, bis sie aufquollen und weich wurden.
Das magische Band zwischen den beiden bleibt auch bestehen, als die Obachan sich in einer eisigen Winternacht aufmacht und nicht mehr wiederkehrt. Auf ihrer abenteuerlichen Reise bleibt die alte Frau mit Murasaki in einer Art telepathischem Kontakt. Nun zeigt sich die Verbindung von Essen und Sprache auf krasse Weise. Keiko verstummt, als ihre Mutter verschwindet, und bricht ihr Schweigen erst, als Murasaki auf Rat der fernen Großmutter japanisch kocht. Bevor Naoe aufbricht, beherrschen ihre Lebensgeschichte und die Konstellation im Haus das Geschehen. Danach wird es auf der einen Seite immer fantastischer, auf der anderen handfest gegenwärtig. Während Murasaki zusehends ihre Ausgrenzung als Asiatin erlebt, sich gegen Rassismus engagiert und Japanisch lernt, erlebt die 85-Jährige eine surreale Verjüngung ihres Körpers. Sie wird von einem Trucker mitgenommen, der in Japan über die Beziehung japanischer Enka-Lieder zur Country-Musik geforscht hat, und schläft mit ihm in einem Hotel, zieht dann aber allein weiter. Am Schluss nimmt sie als sagenhafter Cowboy an einem Rodeo teil und kommt damit im Herzen der westlichen, ja männlichen Kultur an. Zugleich weist sie Murasaki telepathisch an, von nun an selbst Geschichten zu erzählen. Diese tritt in einer traumartigen Szene an die Stelle der Großmutter. Eine andere zeigt sie als Geliebte eines Japano-Kanadiers, den sie verlässt, um allein fortzuziehen. So kreuzen sich die Wanderbewegungen der alten Emigrantin und ihrer Enkelin, die ihre Wurzeln sucht. In den Worten der Erzählerin:
Zwei Frauen schlagen zwei verschiedene Wege ein, zwei verschiedene Reisen zu verschiedenen Zeiten. Sie reisen nicht mit einem speziellen Ziel im Sinn, aber die Frauen gehen in dieselbe Richtung. Ob sie sich dort treffen oder nicht, ist nicht wichtig. Es ist keine mathematische Gleichung.
Korda Pilze zeigt, dass Identität, Wahrheit und Erinnerung fließend sind, durch Perspektivwechsel, Zeitsprünge, japanische Einsprengsel sowie eine Mischung aus Dialogen, Zeitungsmeldungen und Märchen, die stets mit Mukasi, Mukasi, dem japanischen Es war einmal, eingeleitet werden. Labels wie Postmodern oder magischer Realismus, die Gotos Schreibweise erhalten hat, sollen aber womöglich eine Verlegenheit verdecken. Denn der sprunghafte Text wirkt teilweise disparat und zerfasert, ja manchmal redundant und beliebig. Doch, obwohl man sich eine straffere Komposition wünschen würde, liest man diesen klugen und sehr sinnlichen Roman über ein Dasein zwischen den Kulturen, den Lebensaltern und den Geschlechtern mit Staunen und Gewinn.
So Dorothea Diekmann zu Hiromi Gotos Roman Chor der Pilze, erschienen im Kass Verlag, in der Übersetzung aus dem Englischen von Karen Gerwig, 264 Seiten, 22 €.